Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß euch da draußen und grüß dich, Andreas. Hallo.
Hallo, Tim. Grüß dich. Schön, dich zu hören.
Ja, ebenso. Du, wir haben ja diesmal, es ist ja für uns auch wieder was ganz Neues, wir haben uns wirklich mal vorbereitet auf dieses Mal. Wir haben wirklich gearbeitet. So nein, nicht negativ. Aber normalerweise gehen wir hier rein und stimmen uns vorher kurz ab und sagen, ach, lass uns über dies, lass uns über das reden. Und man geht so ein bisschen was im Kopf durch. Aber diesmal hatten wir richtig Hausaufgaben.
Ja, wir mussten ja wirklich was machen, weil das war ja sehr viel Neuland für uns, kann man ja nicht anders sagen.
Ja, absolut. Und es kam irgendwie aus dem Himmel gefallen, wenn wir in unserem Genre so ein bisschen bleiben wollen. Und ich weiß gar nicht, ob es alle da draußen mitgekriegt haben, was passiert ist, was da auf uns eingeprasselt ist. Magst du es mal kurz anteasern?
Ja, die 2024-2076 ist vom Himmel gefallen. So, jetzt wissen alle, was damit gemeint ist.
Ich liebe es, diese schönen Formeln rausgehauen. Was ist 2024 durch 2076? Nein, ihr müsst nicht rechnen. Ihr müsst eine ganze Menge lesen jetzt. Und wir haben es einfach nur gemerkt, weil sich die Protokolle für Prüfer geändert haben, für Checkflüge. Und darüber haben wir dann gesehen, Mensch, ergänzend zur 1178/2011 gibt es jetzt die Regulation 2024/76. Und zwar mit der Gültigkeit vom 24. Juli 2024, also über einen Monat alt schon. Mhm. Und Andreas und ich haben uns hingesetzt und haben das mal für euch durchgearbeitet, zumindest ansatzweise, und versuchen, so ein paar Highlights daraus zu kriegen.
Das ist richtig. Tim, weißt du eigentlich, warum die 2024/2076 heißt, wie das gemeint ist?
Wahrscheinlich haben sie jetzt angefangen zu drehen. Früher war das Jahr immer dahinter, jetzt ist es davor. Und es ist richtig? Die 2076. Regulation unter EASA.
Ja, oder EU-Verordnung, genau.
Ja, EU-Verordnung, bitte.
Genau, richtig. Also EU-weit sozusagen, nicht nur EASA, genau, EU. Richtig, ganz genau so ist es. Früher war das andersrum, jetzt ist es so rum. Und da gibt's, also Tim und ich, wir haben uns hingesetzt, wir haben dieses Pamphlet sowohl einmal schon längst im Nachtdienst irgendwie uns irgendwie versucht durchzulesen und dann haben wir das jetzt nochmal gemacht und es ist eine ganze Menge, was da drin steht. Alles werden wir heute nicht bedienen können, weil es dann, glaube ich, nicht nur sehr trocken wird, sondern auch sehr langweilig wird, weil da halt sehr viel Spezifisches drin steht für die einzelnen Teile. Aber wir haben uns ein paar Sachen mal rausgeholt dafür und es gibt da eine große Sache und ich glaube, Tim, mit der könnten wir da vielleicht auch gleich anfangen, wenn du willst. Da geht es um die Verlängerung von Musterberechtigung. Das betrifft ja irgendwie viele.
Auf jeden Fall. Und bevor wir anfangen, möchte ich schon mal sagen, wenn ihr des Englischen halbwegs mächtig seid, lest das immer auf der Sprache, auf der es erlassen wurde. Und das ist Englisch. Weil Andreas und ich wollten es uns einfach machen, haben angefangen, das auf Deutsch zu lesen. Und ich glaube, wir sind nach 3 Minuten das erste Mal mit den Formulierungen gescheitert, weil die Übersetzungen teilweise einfach inkorrekt sind. Und wenn man es auf Englisch liest, erschließt es sich einem viel einfacher. Das schon mal vorneweg. Aber ja. Musterberechtigung. Damit haben da haben wir auch mit angefangen. Und da ist es uns nämlich direkt aufgefallen, was da auf Deutsch steht und was da auf Englisch steht, ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, genau, richtig. Das Wort gegebenenfalls war es dann, wo wir uns drüber gewundert haben. Ja. Richtig, genau, richtig. Also es ist, um das nochmal für die Nichtflieger zu erklären, jeder Pilot hat eine Lizenz. Die Lizenz ist ein Leben lang gültig. Aber in dieser Lizenz ist eingetragen, welchen Hubschraubertypen man fliegen darf. Ich darf also mit der Lizenz jetzt nicht alle Hubschraubertypen fliegen, sondern ich darf nur die fliegen, für die ich mal ein sogenanntes Type Rating gemacht habe. Oder ich habe einfach meine Privatpilotenausbildung gemacht, dann kriege ich automatisch das Muster mit eingetragen, auf dem ich die Prüfung mache. Und das muss ich jedes Jahr verlängern. Da muss ich Minimum 2 Stunden im Jahr fliegen und dann einen Checkflug machen mit einem Prüfer. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, 2 Stunden ist verdammt wenig. Das heißt, die Leute, die ihren Privatpilotenschein machen und sich überlegen, ich fliege nur 1 Stunde im Jahr oder 2 und mache dann die Prüfung, das wird nicht funktionieren. Das geht dann in die Hose. Also da braucht man ein bisschen mehr Flugerfahrung. Das ist mehr so gedacht für Piloten, die schon sehr viel fliegen und einfach mal sagen, dieses und nächstes Jahr fliege ich sehr wenig auf dem Muster, aber man hat es halt wie Fahrradfahren ohne Stützräder so drin. Oder, Tim, so kann man das erklären.
So kann man das erklären. Ich sage immer noch, das mit den Type-Ratings, das ist so, man macht einen Führerschein, und da hat man erstmal so die Genehmigung, alle Autos zu fahren, aber man muss für jedes einzelne Auto, ob das ein 3er BMW, ein 6er, 7er Golf, ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind, ein Passat 8 oder ja, ob es ein R8, ein R6, Keine Ahnung. Also man muss für jeden Autotypen selber, muss man für jeden Hubschraubertypen auch nochmal diese Berechtigung machen. Und bis jetzt musste man wirklich größtenteils auch für jeden Hubschrauber einzeln diesen Proficiency-Check jedes Jahr machen.
Mhm. Und dann gibt's da eine berühmte Tabelle, die wurde jetzt auch mal vor 2 Jahren, glaube ich, erweitert. Da sind auch bestimmte Muster drin. Also ich rede jetzt von einmotorigen Hubschraubern, die einen Kolbenmotor drin haben. Da gibt's ja noch ein paar von. Dass man die auch miteinander kombinieren kann, wie zum Beispiel jetzt, was vor 2 Jahren neu reinkam. Ich kann, wenn ich eine R44 mein Type Rating darauf verlängere, kann ich die Capri gleich mit verlängern. Das geht aber nur einmal. Danach wäre es theoretisch umgekehrt. Müsste ich die Capri verlängern und dann die R44 oder es gibt noch andere Muster, die da drin stehen, die aber alle nicht mehr so gängig sind.
Genau. Und meines Wissens war es bisher auch so, dass Turbinenhubschrauber, Single-Engine-Turbinenhubschrauber bisher nicht kombinierbar waren. Die musste ich, glaube ich, alle einzeln machen, außer jetzt die Unterformen der einzelnen Muster.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich fliege nur noch aktuell eine einzige Single-Engine-Turbine. Deswegen habe ich mich da in letzter Zeit nicht mehr schlau gemacht. Wenn ich mir aber diesen Gesetzestext vorlese, kann es sein, dass da vielleicht auch eine Tabelle gibt. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Deswegen, das müsste ich jetzt erst nachschlagen.
Und selbst wenn, dann gilt die jetzt nicht mehr.
Ja, das ist jetzt eine spannende Geschichte, weil da steht nämlich in einem Satz drin, wenn du das Type-Rating verlängern willst, mit den relevanten verbundenen Mustern. Was heißt relevant? Das müsste ich nochmal das Amt lieber fragen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal vorne an, bevor wir da hinkommen.
Ja.
Genau. Also bis jetzt war es so, 2 Stunden im Jahr war das Minimum, was man mit einem Hubschrauber fliegen musste. Und ein TAE, also ein Type Rating Examiner, der musste mir dann den Checkflug darauf abnehmen, dass ich das nochmal für ein Jahr lang verlängern kann. Tim, und was kam jetzt Neues hinzu?
Ja.
Finde ich übrigens gar nicht so schlecht.
Es ist interessant. Wir haben erstmal da gesessen und haben uns angeguckt und haben uns gefragt, wie kann das sein? Jetzt wird gesagt, wenn ich in einem einmotorigen Hubschrauber, der unter 3175 Kilo wiegt, mein Type Rating verlängern möchte, kann ich das auch, wenn ich in dem Jahr 6 Stunden geflogen bin, durch ein einfaches, einstündiges Training mit einem Instructor. Und es steht da wirklich nur Instructor, also nicht weiter ausgeführt. Und der darf dann, wenn er mit meiner Leistung zufrieden ist und ich im Normalverfahren, Abnormalverfahren und Emergency Procedures gezeigt habe, mir mein Type Rating verlängern.
Ja, für Single-Engine-Pisten sind wir jetzt gerade mal ganz genau richtig, ja. Also deswegen, und diese Flight Instructor, die müssen aber wohl beim LBA irgendwie genehmigt oder gemeldet sein. Also es reicht nicht einfach nur Fluglehrer zu sein, sondern es steht extra nochmal dabei, dass diese Fluglehrer irgendwie mit dem Amt nochmal extra genehmigt werden müssen. Das ist das Wichtige an der Geschichte. Also man kann sie jetzt nicht einfach reinsetzen, ich bin Fluglehrer und ich mache das. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch da beim Luftfahrtbundesamt schon eine Anfrage laufen, was da genau und vor allen Dingen wer da genau da was machen muss.
Ja, und was ich daran ja hochinteressant finde, ist, wir haben ja auch, wenn ich jetzt den alten Weg gehe und den normalen Proficiency-Check, also den Checkflug, den jährlichen mache, haben wir eine Änderung im Protokoll. Da bin ich jetzt nämlich gezwungen, mandatory in der Prüfung eine Autorotationslandung durchzuführen.
Richtig, auch ein sehr spannender Punkt. Weil vorher war es so, wir mussten zwar autorotieren, aber es stand nicht explizit diese Autorotationslandung in dem Sinne dabei. Und unter Landung, eine Autorotationslandung, verstehe ich, ich muss eine Landung machen unter Autorotationsbedingungen. Also wirklich bis runter autorotieren. Das ist natürlich so eine Sache. Ich habe sowas mal kommen sehen vor, oh Gott, wann war denn das? Vielleicht sogar schon vor einem Jahr oder so. Da geisterte das schon mal so rum und habe ich gedacht, das ist natürlich sehr spannend, weil wenn ich diesen Bewerber, für der jetzt seine Musterberechtigung verlängern will, nicht kenne und ich soll mit dem eine Autorotationslandung machen und ich weiß gar nicht, selbst wenn ich mit dem 2 Autorotationen vorher mache oder eine, wie reagiert der in so einem Ernstfall? Ich habe halt fantastisch wenig Spielraum, um da noch irgendeine Korrektur zu machen, wenn der es am Ende vergeigt, weil wir eben scharf autorotieren, was übrigens auch nicht jeder Hubschrauber darf oder gewünscht ist vom Hersteller. Auch die Firma muss sagen, du darfst das bei mir in der Firma machen, das machen auch nicht alle Firmen. Und wenn ich halt wirklich, ja, in der Autorotation runterkomme, ich mache meinen Bremsflare, ich roll den Hubschrauber über Und der hängt dann aber irgendwie, weil er zu spät überrollt, zu doll überrollt oder was auch immer macht, echt schlecht in Luft, dann wird es schwierig, da eine große Korrektur zu machen.
Ja.
Ja, also Sicherheit, ich weiß nicht.
Und was, ich weiß nicht, ob du noch was gefunden hast, ich habe es nicht gefunden. Was mich so sehr wundert ist, auf der einen Seite wird gesagt, wenn wir diesen Proficiency-Check machen mit den Examiners, wie es bisher war, bin ich ja an das Protokoll gebunden, das vom LBA ja rausgegeben wird. Und da stehen einfach Sachen drin, die gemacht werden müssen. Und wie gesagt, diese Autorotationslernung zählt dazu. Bin ich jetzt aber auf dieser anderen Seite, wo ich mit einem definierten Instructor und 6 Stunden Flugerfahrung im Jahr mit einem Training das Gleiche abdecken kann, habe ich nirgendwo gefunden, was explizit in diesem eine Stunde Training, was da drin vorkommen muss. Sondern da steht einfach nur Notverfahren, normale Verfahren, abnormale Verfahren und fertig.
Ja dann, siehst du, so einfach ist es doch.
Wunderbar. Ja, also muss ich ehrlich sagen, wundert mich. Ich wette, da kommt noch irgendwas nach, das so quasi in Anlehnung an das normale Protokoll oder was weiß ich. Normalerweise kann ich ja dann sagen, ach Mensch, Autorotation hat mir noch nie gelegen. Oder boah, ich habe keinen Bock, ohne Hydraulikunterstützung zu fliegen in meinem Muster. Das Notverfahren will ich weglassen. Ja, kann ich jetzt machen. Muss ich nicht machen. Ist nicht fest vorgeschrieben.
Das kann natürlich sein, dass dann auch zu oder vorgeschrieben wird, pass mal auf, wenn wir diesen Fluglehrer dafür zulassen. Übrigens, der Fluglehrer darf dann einen Lizenzeintrag machen, um das schon mal vorne wegzunehmen. Nicht nur der Prüfer, sondern auch der Fluglehrer darf den Lizenzeintrag zur Verlängerung machen. Der muss ja speziell dafür autorisiert sein, dass über diesen Kanal du als Fluglehrer was mitkriegst und sagst, pass mal auf, so wie du es eben vermutet hast, du musst dich aber an das Protokoll für Prüfer halten oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Da warten wir noch auf Antwort.
Ja, ist, glaube ich, so eine von diesen 2 ganz großen Änderungen, die wir in dem neuen Gesetz haben. Ich habe so gelesen, dass das sowohl die eine Schiene Single-Piston-Engine-Helikopter, also Kolbentriebwerk, und Single-Piston-Turbine-Helikopter, auch Turbinenschrauber einmotorig gilt, finde ich sehr spannend.
Und was
stimmt, Entschuldigung. Was geblieben ist, wenn ich, weiß ich nicht, 3, 4 verschiedene einmotorige Hubschraubermuster habe, mit entweder Kolben oder Turbine, muss ich jedes Jahr mit einem anderen diesen Checkflug machen oder diese Erneuerung, bis ich dann wieder vorne ankomme und wieder von vorne anfange.
Und das fand ich so interessant, weil hier steht drin, und zwar steht das unter dem bei dem Single Engine Turbine, the proficiency check shall be performed each time on a different type.
Mhm,
aber genau. Das steht nur bei dem Check, aber nicht bei dem Refresher Training.
Ja, stimmt. Ja.
So, also den Check muss ich auf unterschiedlichen Typen machen, das Refresher-Training scheinbar nicht, obwohl die beim Refresher-Training trotzdem mitverlängert werden.
Ja, und aber beim Refresher-Training steht ein Stück weiter unten dann, dass wenn ich es immer nur auf eine Hubschrauber mache, die anderen nicht mehr mitverlängert werden. Ist ja auch irgendwo nochmal ein extra Satz. Also das ist wirklich, ja. Das ist ein, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren. Das waren wirklich sehr, sehr viele Seiten und es ist sehr, sehr kleinteilig. Und das Blöde ist, da stehen nur die Neuerungen drin und nicht, was gestrichen wurde. Man muss also immer so quer googeln, was stand denn im alten Text, was steht im neuen Text. Das ist ein bisschen tricky.
Da hast du natürlich recht, das stimmt. Aber bei Single Engine Turbine haben wir ja immer noch die Voraussetzung, dass wir ja trotzdem noch sagen, du brauchst diese 300 Stunden als Pick und die 15 Stunden für jeden Hubschrauber.
Der Typen, mitverlängert der werden soll,
ja. Genau richtig, der mitverlängert werden muss. Das steht beim Pisten nicht drin, das steht hier, das haben sie beim Turbine mit dabei.
Ja.
Ja. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, gerade mit diesen Fluglehrersachen ist auf der einen Seite auch eine Entlastung für die Prüfer und ja, mal gucken, wie das dann funktioniert.
Ja. Weißt du, was ich auch interessant fand? Und zwar, ich habe bisher immer gedacht, Complex Aircraft in Hubschraubern, da zählen Hubschrauber mit 2 Turbinentriebwerken automatisch direkt zu.
Ach so, okay. Nein.
Ja, das ist nur bei Flugzeugen so.
Ja.
Dass Flugzeuge mit 2 Turbinen automatisch ein Complex Aircraft sind, bei Hubschraubern ist es total egal, wie viel Triebwerke ich habe. Ich kann da auch 5 Triebwerke haben. Wenn das Ding unter 3175 Kilo wiegt, und weniger als oder gleich 9 Paxte mitnehmen kann,
ja,
dann ist es immer noch ein einfacher Hubschrauber.
Richtig. Und kein Multipilot Aircraft, also was vom Hersteller für Multipilot vorgegeben ist. Ganz genau. Richtig, ja, so ist es.
Ja, verrückt. Also das, da muss ich sagen, bin ich bis jetzt immer einem Irrglauben auferlegt, weil ich da so ein bisschen Aeroplane und Helikopter durcheinander gebracht habe.
Siehst du, ich überlege nämlich gerade, welchen Hubschrauber wir unter 3,175 Tonnen haben, der zweimotorig ist. Oh, ein Zweimot-Eichhörnchen, wie schwer war das? Ich hatte mal ein Type Rating drauf, aber ich kann dir aus dem Kopf nicht mehr sagen, was das Maximum Takeoff Rate davon ist. Müsste ich googeln.
Ich würde jetzt fast sagen, die EC-135 könnte da drunter liegen.
Ja, liegt die auch noch drunter?
Die ist nicht so schwer.
Keine Ahnung. Muss ich googeln, fliege ich gerade nicht.
Ich war da jetzt gerade 30 Stunden im Simulator, aber habe das Rating natürlich nicht. Es ging nur um IFA. Aber ich würde sagen, die wiegt Maximum Takeoff Weight da drunter. Und eine 355 mit Sicherheit auch.
Kann gut sein. Ich will mich da jetzt gar nicht festlegen. Weil manchmal schmeiße ich nämlich auch ganz gerne die Pfund mit den Kilogramm durcheinander, weißt du? Und dann hast du so viele Zahlen im Kopf, die eigentlich im Pfund sind, aber ein Kilogramm natürlich viel leichter. Deswegen, also das gucke ich gerne nochmal nach. Das interessiert mich sowohl für die 135 als auch für die 355, was da denn eben drunter fällt. Bei uns in der Firma ist es wurscht. Die sind alle schwerer. Die sind alle komplex.
Und so. Ich sag mal, die, für die wir das ja hier hauptsächlich machen, für die ambitionierten PPLer und Flugschüler, die da gerade ihren PPL vielleicht machen und die auf einer Capri oder so unterwegs sind, für euch gilt das auf jeden Fall, was wir gerade alles erzählt haben. Denn ihr seid auf einem nicht komplex Aircraft unterwegs.
Ah, könnte froh sein, weil das ist einfach kompliziert, wenn man auf einem Komplex-Aircraft ist mit dem, was man da alles machen muss.
Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist. Es ist halt einfach nur unfassbar teuer.
Ja, oder so.
Ja.
Das stimmt, ja. Cool, super. Also das ist wirklich eine spannende Veränderung. Finde ich auch gut, dass das so ein bisschen so in die Richtung geht. Ob das jetzt ein Problem wird in den nächsten Jahren oder nicht, das wird sich dann eben zeigen, weil beim Flugzeugen geht's ja auch. Nagelt mich nicht fest. Ich habe den Gesetzestext von Flugzeugen nicht so genau im Kopf. Ob man da immer noch innerhalb von 24 Monaten in den letzten 12 Monaten 12 Stunden geflogen sein muss. Und dann kann man es ja trotzdem auch mit einem Fluglehrer verlängern. Dieses Klassenrating ist es ja dann in dem Fall. Also warum soll das beim Hubschrauber nicht irgendwie gehen? Mal gucken, wo das hinläuft. So. Dann hatte ich mir rausgeschrieben, Tim, oder hast du noch was zu dem Thema?
Nö.
Zu dem Thema, dann hat sich bei der FI-Erneuerung was getan. Das hat auch gleich mal einen Kollegen von mir getroffen. Das habe ich mir eben spontan nochmal angeguckt. Und zwar, du musst, wenn du den FI erneuerst, darf dein Refresher-Kurs nicht älter als 12 Monate sein. Das war vorher nicht so. Ich meine nicht, ich habe es nicht gefunden in der Verordnung drin. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschlagen. Das steht jetzt in der aber drin. Ja, also sprich, wenn du den Fluglehrer-Weiterbildungskurs sozusagen machst, das stand in der aktuellen Verordnung, habe ich es nicht gefunden drin. Aber in der steht es jetzt drin. Deswegen bin ich der Meinung, wenn es nämlich in der Erneuerung hier drin steht, dann dürfte es in der anderen nicht drin stehen.
Okay. Sonst
ist es hier nicht reingedrückt.
Das ist interessant, weil den musstest du ja vorher innerhalb dieser 3 Jahre einfach nur irgendwann gemacht haben.
Nee, Moment, wenn du ihn erneuerst, nicht wenn du verlängerst. Ach so,
sorry, Erneuerung, alles klar.
Ja, ja. Jetzt bin ich wieder
Erneuerung,
da.
Nicht Verlängerung, genau richtig. Okay. Ja.
So, das ist jetzt zufällig aufgeploppt, weil ein Kollege von mir, dem ist der abgelaufen, der fliegt eigentlich nicht mehr viel als Fluglehrer, aber dem ist er abgelaufen und der wollte ihn jetzt erneuern und dann hat es den nämlich genau getroffen, weil der hat vor 14 Monaten oder so das gemacht und jetzt hat sich das eben geändert und musste aber auch noch ein Fluglehrer-Refresher-Training in der ATO machen. Wie auch immer das dann aussieht, das muss dann die ATO festlegen. Ja. Also auch nochmal spannend.
Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir schon dahin gehen sollen, was eigentlich die krasseste Neuerung ist, die wir aber schon vor sehr, sehr, sehr vielen Folgen mal prophezeit haben, dass das kommen wird. Und zwar, dass man als Single Pilot in der Luftrettung auch über 60 noch fliegen darf.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache, weil einfach ganz auf ein paar Studien gezeigt haben, dass ab 60 nicht irgendwie das Risiko steigt für einen Piloten, irgendwie, dass man sagt, der muss jetzt unbedingt betreutes Fliegen machen. So nenne ich das jetzt mal, wenn man zu zweit im Cockpit sitzt, ab 60 bis 65. Genau, das wurde geändert. Da gab es letztes Jahr den ersten Draft zu und mittlerweile ist es jetzt raus. Hat aber leider den Haken, wenn man, also Erstmal fallen natürlich ein paar medizinische Untersuchungen zusätzlich an. Das ist natürlich ganz klar.
Ein paar ist gut.
Ja. Willst du näher drauf eingehen? Hast du die rausgeschrieben?
Ich habe es mir alles rausgeschrieben. Ich finde es unfassbar krass. Ich finde es unfassbar krass. Natürlich muss man jetzt als regulierende Behörde direkt sagen, alles klar, wenn du über 60 bist, dann bist du ja fast scheintot. Ja, okay, Ironie an gerade, ne, dass sich keiner angegriffen fühlt. Und was man da alles machen muss. Also erstmal darf ich nicht mehr zu meinem Pflegearzt um die Ecke gehen. Wenn ich ein Medical über 60 haben möchte, dann muss ich in ein Air Medical Center. Davon haben wir 5 in Deutschland. Das steht
ja, da drin. Da steht aber, glaube ich, auch drin, in einer anderen Ecke, dass die Behörde einen Fliegerarzt dafür zulassen kann, dass du da auch hingehen kannst.
Das ist richtig. Ja. Aber der muss halt erstmal zugelassen werden.
Genau, der muss dafür speziell zugelassen werden, weil der muss auch diese Untersuchung machen können. Also es kann nicht ein aktuell zugelassener sein, der muss dafür speziell zugelassen werden.
Genau. Genau. Und die reden da aber auch von Assessoren.
Ja.
Und ich habe mir das nochmal übersetzen lassen. Also die reden da von Gutachtern. Also wie gesagt, das ist dann nicht der normale Fliegerarzt um die Ecke, der seinen Sehtester aus 5 Meter Entfernung und liest mir mal da die Überschrift von dem Plakat vor, sondern da wird es dann wahrscheinlich haarig werden. Aber wir wollen da jetzt nicht sehr Angst machen, aber das ist auf jeden Fall was. Man kann sich nicht mehr so frei zwischen den Fliegerärzten bewegen, wie man das vielleicht bis jetzt gewohnt war. Und wovor man anscheinend sehr viel Angst hat, sind degenerative Effekte durch das hohe Alter auf einmal. Was man mit 60 oder 61 dann hat im Gegensatz zu 59. Und eventuelle Incapacitation von kardiovaskulärer oder zerebralvaskulärer Einschränkung. Ja. Für die, die das jetzt nicht verstehen, weil das ein bisschen ja Beamtendeutsch ist, also entweder geht es um Kreislauf, Herz-Kreislauf-System oder ums Gehirn, dass ich da angeblich nicht mehr so leistungsfähig bin. Und da müssen besondere Untersuchungen beim Arzt erfolgen, die bis jetzt noch nicht näher definiert sind. Da muss auch der Operator sich Gedanken machen, wie er das garantieren kann, dass Piloten zwischen 60 und 65 da auch leistungsfähig bleiben. Also da macht man ganz schön viele Sachen. Ich muss einen jährlichen Hörtest machen. Was, ja. Ne, was habe ich noch? Ich muss ein...
Das glaube ich, das geringste Problem.
Das geringste Problem. Ich muss einen Lungenfunktionstest machen, wenn ich über 60 wieder Medical haben will, Class 1. Ich muss eine große Augenuntersuchung machen und eine Augen-, Ohren- und Halsuntersuchung in besonderem Maße. Also im Prinzip mache ich gefühlt, was ich so alles gelesen habe, nochmal eine erste Untersuchung, ob ich Medical Class 1 bekommen kann.
Ja, daran habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ich habe auch gedacht, genau, einmal die ganze Sache eben nochmal. Und das dann regelmäßig, bis man 64 Jahre und 364 Tage alt ist, sozusagen. Ne?
Ja.
Ja, also es wird natürlich helfen, diesen Pilotenmangel, den es in der Luftrettung gibt. Entschuldigung für den Aussatz jetzt gerade. Ich hatte gerade einen ganz schlimmen Gedanken. Ich erkläre ihn auch gleich. Wird es natürlich helfen, weil man eben, wenn man zu zweit im Cockpit sitzt, ist das ganze System natürlich auch teurer. So, weil man zu zweit fliegt und sich eigentlich denkt, das, was der Kerl jetzt 40 Jahre lang neben mir gemacht hat, jetzt darf er nicht mehr ohne mich fliegen, dem muss ich irgendwie auf den aufpassen und so weiter. Das ist natürlich auch immer eine schwierige Geschichte, weil bei vielen Hubschraubern ist es einfach so, wenn wir statt zu dritt zu viert an Bord sind, schränkt uns das jetzt gerade im Sommer auch unheimlich ein. Wir können dann zum Beispiel auf weiten Strecken weniger Sprit mitnehmen, ne, und sind vielleicht nach einem Einsatz schon nicht mehr einsatzbereit, weil wir jetzt tanken müssen. Normalerweise können wir mit dem Tank aber zwei irgendwie fliegen, zwei Einsätze. Also das ja ist natürlich schwierig und ich persönlich für mein Befinden, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sag halt einfach, okay, Moment, der ist jetzt 60. Und dem wird jetzt gesagt, du bist ein Sicherheitsrisiko, dass du mit Passagieren, und darum geht's ja, mit Passagieren durch die Gegend fliegt. Unser Arzt zählt ja als Passagier. Das ist ja das einzige Problem. Weil ich darf auch mit über 60 alleine fliegen, wenn ich Luftarbeit mache. Also zum Beispiel Kameraflüge, Fotoflüge. Darf ich alles machen. Es darf nur kein Passagier dabei sein. So. Jetzt ist aber so, wenn ich jetzt mal nur mal als Beispiel einen Rundflughubschrauber nehme, ich bin 62 und fliege mal mit einer R44 Rundflüge, dann sagen die mir, um Gottes Willen, was ist das für ein verdammt hohes Risiko, dass du mit 62 Rundflüge machst. Ich kann aber, wenn ich zum Beispiel einen Fluglehrerschein, also eine Fluglehrerberechtigung habe, kann ich auch mit 89 noch im Cockpit sitzen, habe ein Medical und kann Piloten ausbilden. Und das ist ein unfassbar höheres Sicherheitsrisiko. Nicht, dass ich jetzt den 89er in den Schein wegnehmen will. Das nicht. Ich will einfach nur sagen, wenn ich mit denen Auto rotieren gehe oder andere Sachen, andere Notmanöver mache, dann habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu verunglücken, als dass ich mit 62 irgendwie mit ein paar Leuten nochmal im Kreis fliege. Deswegen, das muss man so ein bisschen miteinander aufwiegen, finde ich. Und ich keine Ahnung, wo das herkommt, dass man da sagt, ab 62, und das haben ja auch viele Studien gezeigt, ist das alles so gefährlich, und das ist es eigentlich gar nicht. Konnte man in diesen Studien nicht belegen, dass das so ist, wie das Gesetz sich das gerade biegt, sage ich mal. Aber ich habe das Gefühl, da will keiner Verantwortung übernehmen. Also tut man alles, um diese Leute irgendwie wasserfest zu machen.
Ja, und wenn du es auch liest, ne, es ist auch so, das, was sie jetzt gesagt haben, das gilt ausschließlich für den HEMS Single Pilot Flugbetrieb. Das hat überhaupt nichts mit, wie der Andreas sagt, mit Rundflügen zu tun. Die darf ich immer noch nicht mit über 60 machen. Das ist ganz klare Regelung, damit die Piloten Schieflage gerade im Rettungsflugdienst so ein bisschen gerade gezogen werden kann. Da wollen die niemandem Gefallen mit tun. Ich denke, da ist genug Lobbyarbeit geleistet worden und Not macht erfinderisch. Und jetzt hat man da so diesen kleinen Bereich nochmal für 5 Jahre weiter freigegeben, damit man da nicht so einen Engpass hat.
Ja, gut, es ging vorher auch. Du musstest allerdings, also für die Hemmsicherheit, du musstest allerdings, ich glaube, DLR-Test musst du irgendwie machen.
Ja, stimmt, die Möglichkeit gab es irgendwie, ne?
Die gab es vorher, jetzt, aber da frage ich mich halt auch wieder, was sagt ein DLR-Test aus, wenn du das als Pilot machst, ob der jetzt fit ist oder unfit ist, ja, über die ganze Geschichte. Das ist ja wieder, aber da kannst du ja mehr zu erzählen zum DLR-Test.
Bin ich ja übrigens nochmal gefragt worden, ob wir da nochmal was zu sagen können.
Bitteschön, jetzt ist deine Chance, Tim.
Jetzt zum DLR-Test, oh mein Gott, ich bin nicht vorbereitet.
Okay,
aber, alles klar, dann machen wir es von anders. Machen wir von anders, aber der DLR-Test an sich ist natürlich hochinteressant. Aber ich frage mich mittlerweile auch, ob der so aussagekräftig ist, ob der Geeignetheit von PilotInnen, wie man das bis jetzt gedacht hat, weil ich dürfte ihn ja jetzt mal komplett begleiten. Und das ist jetzt der schöne Teaser zum nächsten Mal, wenn wir über den DLR-Test sprechen.
Super, Tim, alles klar. Da hast du den großen Vorteil, du hast ihn begleitet und ich kenne ihn nur von Erzählungen her. Siehst du, das ist der Unterschied dazu. Tja, aber wenn wir doch beim Medical sind, es ändert sich ja auch ein bisschen was für die Leute ab 40 im Medical. Manche auch ein bisschen davor, ja, aber für ab 40 gibt's doch einige Sachen, die jetzt doch eine größere Rolle spielen. Cholesterin zum Beispiel war ja vorher nur, ja, wenn der Wert daneben ist, dann du. Jetzt kann das über das Medical, so wie ich das hier lese, entscheiden zum Beispiel, ja.
Und da fangen Leute wie ich an zu zittern, sage ich dir. Ich bin nämlich immer knapp drüber, aber es gibt ja den LDL und den HDL, also die guten und die schlechten Glyceride. Und im Verhältnis ist es bei mir super, aber sie sind beide immer sehr stark, na, nicht erhöht, aber ganz knapp beide über dem Grenzwert. Und da bin ich mal gespannt, wie man da in Zukunft verfahren wird mit mir. Also diesmal gibt's vor dem Medical keinen Burger.
Tja, du, ich kann es, ansonsten machen wir unseren nächsten Podcast genauso dann eben wie jetzt, nur dass wir eben beide nicht mehr fliegen dürfen, ist auch schön. Kommt erstmal vom Cholesterin runter. Ja, also es sind ein paar Sachen dazugekommen, die jetzt zusätzlich ab 40 geprüft werden. Genauso wie der Hörtest. Ich glaube, der war vorher jetzt alle, ich müsste nur aufs Medical drauf gucken, 5 Jahre. Jetzt ist er auf jeden Fall alle 2 Jahre ab 40.
Ja, das intensiviert sich. Vorher war es auch, glaube ich, öfter. Dann hat man es ein bisschen aufgelöst und jetzt ist es wieder öfter. Also schon interessant, man zieht so ein bisschen wieder die Schrauben an, was ich jetzt gar nicht so verkehrt finde. Aber auf jeden Fall interessant, wo es jetzt gerade wieder hingeht.
Wobei, wenn ich mich recht erinnere, war es ja früher so, du musstest, glaube ich, alle 7 Jahre damals, glaube ich, zu einem Augenarzt gehen und so eine Untersuchung machen. Das wurde ja irgendwann gestrichen, indem man gesagt hat, für jemand, der keine Brille trägt, nur bei Indikation. Also nur, wenn er selber sagt, ich brauche eine Brille, oder wenn der Fliegerarzt feststellt, wieso kannst du mich nicht mehr erkennen, so ungefähr. Also du musst ja auch nicht mal einen Sehtester machen, ne? Wenn der einen sagt, hier, dann vielleicht beim nächsten Mal lieber mit Brille, ne? So ungefähr, das ging jetzt gerade nochmal gut, aber beim nächsten Mal lieber mit Brille. Da haben sie scheinbar, so wie ich das jetzt hier rausgelesen habe, nicht dran gerüttelt. Also das ist weiter mit den Augen. Was mich wundert, dass sie da mehr in diese Werte reingehen, Blutwerte, als eben beim Faktor Sehen.
Ja. Ja, immer so, wie die Entwicklung gerade ist, ne? Aber was, ich weiß nicht, hast du ganz am Ende noch den Part Aramet gelesen. Das war so ungefähr der allerletzte Satz. Das fand ich total spannend. Ich fand es total spannend, dass sie ganz viele Sachen strenger reguliert haben. Und dann gibt es den neuen Part Aramet 120 für die Medical Assessors, genau für diese Gutachter.
Mhm.
Und man hat einfach die Erfordernisse massiv heruntergesetzt, Gutachter bei der Luftmedizin werden zu können.
Ach, und da sind wir wieder bei den Gutachtern für,
genau,
worüber wir vorhin gesprochen haben.
Genau. Und das finde ich super krass. Also ich weiß nicht, woher es kommt, ob man jetzt die Möglichkeit für ein größeres Gutachternetz schaffen möchte, um eben den über 60-Jährigen das erleichtern zu können, zu dann den Leuten gehen zu können. Ich glaube, es kommt eher daher, dass das Luftfahrtbundesamt, und steinigt mich bitte nicht, liebes Luftfahrtbundesamt, aber es ist meine Vermutung, ihr habt da so ein bisschen lange Bearbeitungszeiten in dem Bereich und da wahrscheinlich aufgrund zu wenig Personal und ihr braucht einfach mehr Personal, um das alles abarbeiten zu können. Deswegen ist man für die medizinischen Gutachter jetzt zum Beispiel davon weggegangen, dass die mindestens 5 Jahre Arbeitserfahrung brauchen in diesem Bereich mit, ne, Luftmedizin. Und man ist auch da weggegangen, dass sie wirklich Aeromedical Practice brauchen, also dass sie praktische Erfahrung brauchen. Es reicht, wenn sie alles nur theoretisch gelernt haben. Sie brauchen keine praktische Erfahrung mehr, um Gutachter für die Luftfahrtmedizin zu werden. Und das finde ich ein bisschen sportlich, aber okay, wenn uns das hilft, diese ganzen Sachen schneller zu bearbeiten, bin ich zufrieden. Aber da ist man deutlich von den Voraussetzungen, die es mal gab, runtergegangen.
Ja, da gab es ja auch mittlerweile einige Zeitungsartikel zu, für die, die nicht so tief drin sind. Also es ist einfach so, wenn man sein Medical nicht besteht oder, ich bin ja auch nicht so tief drin, weil ich ja kein Arzt bin in dem Thema, oder eine Operation hatte und das Ganze muss vom LBA aber noch wieder freigegeben werden oder es hat sich einfach körperlich was verändert und auch das LBA muss es begutachten und muss sagen, hier, hallo, ja, der kann weiterhin fliegen, dass dann durchaus Leute 1, 2, 3 Jahre einfach nur gewartet haben, dass sie endlich ihr Medical wieder kriegen. So, wenn ich jetzt aber schon Pilot war und ich habe diesen Aussetzer und sage, okay, ist eigentlich alles geklärt, wir müssen nur noch die Papierlage ans LBA schicken und die müssen sagen, das ist gut oder das ist nicht gut, dass sie dann teilweise wahnsinnig lange warten und mit lange ist halt, wie gesagt, bei manchen ein paar Jahre. Und das ist natürlich schwierig, weil irgendwie muss ich ja auch Geld verdienen, wenn ich nur fliege. Ja, wenn man natürlich eine Firma hat, die sagt, hey, komm her, du kannst bei mir am Schreibtisch arbeiten, wunderbar. Aber ja, wird dann natürlich schwierig eben auf die Dauer. Und du meinst, Tim, dass das weiterhelfen würde? Ich weiß es nicht. Ich habe mir dazu in diesem Fall keine Gedanken gemacht. Ich hatte nämlich immer nur an die ab 60 gedacht. Aber vielleicht könnte das weiterhelfen, indem ein anderer Gutachter das beachtet. Aber die Behörde muss ja trotzdem ihren Stempel drunter machen, ja.
Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Ich hoffe, dass es so ist, dass die Behörde dann sagt, okay, das hat mir ein Gutachter geschickt, der wird mehr Ahnung haben als ich, weil ich habe das ja nicht studiert. Stempel drunter. Mhm. Warten wir mal ab. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass die Bearbeitungszeiten schneller werden.
Ja, dass die Leute einfach schneller wieder in die Luft kommen. Das ist richtig. Ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie sich das ändert in diesem Medical-Bereich und auch vor allen Dingen, wie ist jetzt die Bearbeitungszeit? Weil hier steht nämlich ausdrücklich drin, ich habe jetzt gerade das Dokument nämlich nicht an die richtige Stelle gescrollt, sonst hätte ich mal den Originalsatz vorgelesen dazu. Es steht nämlich ausdrücklich drin, dass eben die Behörde auch Zeit bekommt, jetzt das umzusetzen. Das heißt, jetzt ist der Gesetzesentwurf, nee, nicht nur der Entwurf, jetzt ist das Gesetz draußen oder diese Verordnung ist draußen, aber die jeweilige Behörde des jeweiligen Landes, weil das gilt ja für Europa, hat jetzt die Möglichkeit, das umzusetzen. Aber da steht kein Zeitlimit. Also theoretisch könnte man auch sagen, das dauert jetzt noch 5 Jahre. Ne? Hoffen wir jetzt mal alle nicht. Aber es steht kein Datum da, bis wann das umgesetzt sein muss. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Weil gerade die jetzt, die mit 59 drauf zulaufen oder schon 60, 61 sind, die sich denken, oh, jetzt könnte ich ja noch mal schnell, wenn das gelten würde, noch mal irgendwie 3 Jahre Single-Pilot fliegen oder so. Hier sitzt natürlich jetzt auf heißen Kohlen.
Ja, wobei, also ich glaube, dass dadurch, dass das LBA das ja auch selber verbreitet hat, dass es jetzt diese Durchführungsverordnung gibt, dass das schon angewendet wird jetzt.
Das weiß ich eben nicht. Ich meine, die Behörde muss es ja rausgeben, dadurch, dass ich eben auch was geändert hatte für diese Checkfluggeschichten. Eigentlich hat es ja dann ursprünglich die EASA rausgegeben. Aber gut. Wer auf man jeden? Könnte mal in Österreich nachfragen.
Ja, da geht es mit Sicherheit schneller. Es wäre aber auch interessant, da mal einen Luftfahrtmediziner zu bekommen, der uns da ein bisschen was zu erzählt.
Ja, Benjamin, falls du uns zuhörst, du wurdest schon mal gefragt und hattest ja gesagt. Ich versuche dich nächste Woche nochmal irgendwie dazu zu bewegen, dass du mit uns mal eine Runde sprichst.
Ja, mach das mal. Ich werde auch mal im Air Medical Center, weil mein Medical steht jetzt auch wieder an. Ich muss mal meinen Termin machen. Jetzt im September muss ich da hin. Vielleicht kann ich da ja auch mal den Fliegerarzt fragen, ob der eventuell Lust hätte, sich bei uns ja. ein paar Fragen zu stellen und so ein bisschen was zu erklären.
Also, wenn uns jemand folgt, der nicht nur Fliegerarzt ist in der Praxis, sondern vielleicht sogar bei einem Aero Medical Center, da hätte ich viele, viele, viele Ideen für eine Folge, die wir fragen können, weil ich da viele, viele, viele Fragen zu bekomme, immer zu dieser Erstuntersuchung. Das wäre natürlich auch mal spannend, ja.
Und wir sind auch ganz lieb.
Ja, das stimmt. Ja, Tim, hast du dir da noch Stichpunkte irgendwas rausgeschrieben? Weil, wie gesagt, es ist wirklich viel, was sich da ändert. Ich habe es vorhin zu Tim auch schon vor der Folge gesagt. Ich habe gesagt, ach, gerade auch im Lappelbereich ändert sich viel. Allerdings, wir selbst bei der HeliFlight, wir bilden keinen Lappel dort aus. Wir sagen, mach lieber ein PPL, solide Ausbildung. Deswegen, da geht's so in die Richtung. Deswegen habe ich zum Lappel mir nichts rausgesucht. Aber es ändert sich da auch ein bisschen was.
Ja, ich habe auch so ein bisschen aufgegeben, in manchen Teilbereichen auch alles, was natürlich Flugzeug angeht, also Fläche angeht, guckt da rein, da hat sich entsprechend auch zur Hubschrauberfliegerei noch viel mehr geändert, weil es da ganz viele Musterberechtigungen gibt und Multipilot und hast du nicht gesehen. Guckt da auf jeden Fall mal rein, da gibt es sehr, sehr viele Änderungen, sehr interessant mit Sicherheit. Was mir noch aufgefallen ist, solltet ihr ein Mountain-Rating halten, was zurzeit auf 2 Jahre begrenzt ist von seiner Laufzeit her, achte darauf, dass wenn ihr es erneuert jetzt, dass es nicht mehr begrenzt ist in seiner Laufzeit. Also solltet ihr eure Mountain Rating erneuern, es ist jetzt nicht mehr Laufzeit begrenzt. Das habe ich noch gesehen.
Ja.
Ja, hast du noch was?
Nee, ich habe in der Sache nichts mehr, aber ich habe mir gedacht, für jedem, der sich das gerne mal selber schnell raussuchen würde, der jetzt sagt, oh Gott, wie finde ich denn das, meine Güte, ist das in den Easy Access Rules schon eingebaut, macht's am besten so, geht gar nicht in die Easy Access Rules rein, guckt's euch am besten direkt bei Eurolex an, ihr könnt's entweder googeln, Eurolex, oder eben, ich gebe euch mal die Adresse, das ist leider ein bisschen länger, die ganze Geschichte. Also Echo Uniform Romeo Lima Echo X-Ray.Europa.eu. Wenn ihr da nach der 2024-2076 in den Suchbegriff das eingibt, dann kommt ihr da direkt hin. Dann könnt ihr euch sogar die Sprache aussuchen, in der ihr das lesen wollt, sozusagen. Aber wie Tim schon mal am Anfang gesagt hatte, wie gesagt, man strauchelt bei der deutschen Übersetzung über das ein oder andere Wort, was schwierig zu interpretieren ist, würde ich es jetzt mal nennen, dann lieber die englische Variante nehmen, weil dann hat man es wirklich so, wie es auch gemeint ist und nicht, wie man, wenn man denkt, so, wie ist das jetzt gemeint, ja.
Ja.
Das kann auch komplizierter werden.
Also wirklich, ne, wer shall mit gegebenenfalls übersetzt. Also, das ist so, glaube ich, so ungefähr das erste, was wir gelernt haben. Wenn irgendwo shall steht, heißt das eigentlich must.
Muss.
Naja, ja. Egal. Ich will da nicht weiter drüber. Lest es euch einfach auf Englisch durch, alles ist gut.
Ja, das war ja bei der JAR FCL damals eben so, als die JAR noch gültig waren. Da war nämlich genau dieses, mit genau diesen entscheidenden Wörtern auch nicht damals so richtig geregelt teilweise. Und dann hatte man da immer viele Diskussionen, weil die einen haben es so gelesen, die anderen haben es halt so gelesen, ja.
Dann kann ich noch sagen, betreibt ihr ein FSTD oder ein FFS? Guckt auch mal rein, da hat sich auch eine Menge geändert und erneuert, was die Qualifikation eines solchen Geräts angeht und Laufzeiten und Überprüfungen. Da gab es noch ein paar interessante Sachen, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen wollen, aber ja, im Endeffekt lasst es jedes Jahr jetzt überprüfen. Man kann es auf 3 Jahre verlängern, braucht dann aber jedes Jahr ein Audit. Interessiert hier keinen, wer sowas betreibt, schaut rein, es gibt Neuigkeiten. Und ganz am Anfang habe ich gelesen, dass es auch Neuerungen im elektrischen und hybrid angetriebenen Bereich bei Luftfahrzeugen was geben soll. Da habe ich aber im späteren Verlauf nichts zu gefunden. Hast du da noch was zu gesehen?
Nee, ich habe mich da jetzt auch in dem Fall gar nicht so drauf gestürzt, weil das eben nur so eine kleine Ecke eben einfach war, was die Regular betrifft. Aber man hat es letztes Jahr schon im Frühjahr gesehen, und zwar ging es, oder was heißt nicht im Frühjahr, schon weit davor. Die Betreiber mussten eine sogenannte Fuel Policy sich genehmigen lassen. Also sprich, was macht denn der Pilot? Wie sieht denn die Anzeige aus, wenn er wenig Treibstoff im Tank hat? Sprich, nur noch die gesetzliche Reserve von 20 oder 30 Minuten. Da konnte man dann sagen, ich mache so eine Fuel Policy oder nee, wir machen das so oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss das Unternehmen sich genehmigen lassen, dass es eben bis zu diesem Minimum ranfliegen kann. Und da stand aber auch schon drin, eben nicht nur, dass es um Kraftstoff geht, sondern eben auch um Batterie, also Strom sozusagen. Das heißt, auch ein Batteriehubschrauber muss dann, sage ich mal, tagsüber 20 Minuten Reserveflugzeit übrig haben eben am Ende. So, das nur mal so als Beispiel. Das fand ich ganz interessant, dass das auch schon mit übernommen worden ist, weil natürlich dieses Thema elementar überall gerade boomt, ja.
Also, ich habe ja keine Ahnung davon im Endeffekt, ne? Aber es gibt ja auch bei Autos sowas wie so eine Brake Recovery, wo ich meine Batterie durch Bremsen wieder aufladen kann, bei der Formel 1 ja ganz gerne genommen zu überholen. Ist es nicht rein theoretisch möglich, dass ich so eine Batterie in den Hubschrauber einbaue? Alles geht kaputt, ich muss Auto rotieren und unten nehme ich genau diese Brake Recovery durch die Autorotation aufgeladene Batterie und kann unten wieder mit Motorleistung abfangen. Ist sowas nicht möglich?
Und steigst wieder hoch, Auto rotierst und gehst die ganze Zeit rauf.
Ja, genau, so ein Perpetuum mobile. Nein, aber also ja. das ist doch eine Möglichkeit, oder? Gott, ich glaube, da was aufgedeckt?
Ich glaube, Tim, bevor das Problem wird sein, dass du wahrscheinlich deine Drehzahl mehr verlieren wirst, als du zum Autorotieren brauchst. Eben einfach, weil, um die Batterie aufzuladen, musst du einen Generator antreiben und der wird wahrscheinlich den Widerstand haben, weil du willst ja so viel Strom erzeugen, um dann unten nochmal irgendwie schön landen zu können, dass du es einfach mit der Drehzahl wahrscheinlich nicht hinkriegst. Ich meine, jetzt machst du den Pitch ein bisschen hoch, damit du die Drehzahl hältst, so im grünen Bereich, sag ich mal, bei der R44. Aber wenn du dann einen Generator antreiben musst, dass wahrscheinlich deine Drehzahl so in den Keller geht und dann war es das mit der Autorotation.
Ja, könnte gut, ich mir vorstellen. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, ne? Also, ja,
genau.
Wo sind denn diese tollen Ingenieure in Deutschland? Entwickelt doch mal was. Das ist doch eine Herausforderung für euch.
Ich finde die Idee super. Du, vielleicht haben wir irgendwann Photovoltaikzellen, die einfach nicht mehr so wie jetzt 430 Watt irgendwie produzieren, sondern dann irgendwie 2 Kilowatt auf der gleichen Fläche und dann lässt sich damit vielleicht dann irgendwann mal was auf irgendeinem Hubschrauber machen. Mal gucken. Es wird noch ein paar Jahre dauern.
Ja, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht kommt da was. Ist vielleicht eine interessante Entwicklung.
Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, das wird weiter spannend bleiben, was das Thema angeht. Ob es wirklich das Allerheilmittel am Ende wird, das wird sich dann zeigen, weil es gibt ja auch diese Riesendebatte jetzt um das Thema Abgas. Weil alle Angst haben, dass Abgas, das ist praktisch der Treibstoff, mit dem viele Kolbenmotoren in der Luftfahrt angetrieben werden. Das ist sowas wie ein Super Plus, nenne ich es jetzt einfach mal. Bisschen anders gemischt, bisschen andere Oktanzahl. Da haben viele Angst, dass das weggeht, weil jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt einen super Kraftstoff in den Motor reinschütten will, dann schaffen das nicht alle Motoren, weil der A nicht verbleit ist und B ist da, wie war das? Da kann Alkohol drin sein und dann kann das nämlich die Kraftstoffleitungen auch zerstören mit der Zeit. Ich glaube, so rum war das. Sind jetzt spontan auf dieses Thema gesprungen. Also von daher, auch das wird nochmal spannend bleiben in den nächsten Jahren.
Aber ich glaube, wir sind durch, ne?
Mit den wichtigsten Punkten sind wir definitiv durch. Ja, mit den wichtigsten Punkten sind wir definitiv durch. Und für alle anderen, wie gesagt, google mal Eurolex-Seite, dann da die 2024/2076, kann sich jeder selbst einlegen. Da sind die ganzen Änderungen drin.
Ja, und wenn ihr was nicht versteht, wendet euch vertrauensvoll an eure Flugschule oder eventuell auch an uns. Also wenn da irgendwas ist, wir versuchen jegliche Frage zu beantworten. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht die Büchse der Pandora geöffnet. Wir sind natürlich auch nicht allwissend. Wir müssen da auch teilweise so ein bisschen interpretieren, geben uns da größte Mühe. Aber wenn ihr da konkrete Fragen habt oder Probleme damit, wendet euch gerne an uns. Wie auf dem gewohnten Weg, am besten über Instagram, über unsere privaten Kanäle Heli Fliegen FI für den Andreas oder Hobo of the Skies für mich oder einfach über unseren Podcast-Kanal abgehoben.podcast auf Instagram. Folgt uns, liked uns und stellt uns Fragen.
Das ist richtig. Oder vielleicht haben wir irgendeinen Absatz übersehen, alle beide, und dann das entscheidende Sätzchen dann damit überlesen, weil es manchmal auch alles ein bisschen verschachtelt, weil auf viele andere Themen Bezug durch Zahlen- und Buchstabenkombinationen Bezug genommen wird und dass man da dann vielleicht mal eine Nummer überliest oder so. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Deswegen immer selber lesen ist immer das Wichtigste, aber Tim und ich, wir wollten euch das mal so kurz mal ein bisschen vorkauen und vielleicht schmackhaft machen.
Okay, ja dann, Andreas, danke ich dir. Danke ich euch da draußen fürs Zuhören auch. Und passt auf euch auf.
So machen wir das. Du auch, Tim. Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.